Vorwärts nach weit. Der Hannover 96 Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. André, Chris, Dennis und Tobi.
Liebe HörerInnen, es ist Punkt 18.96 Uhr und damit herzlich willkommen zu Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Hannover 96 hat es geschafft, trotz teuflischer Rasenzustände die drei Punkte in der Landeshauptstadt zu behalten und endlich mal einen Auftakt gegen einen Aufsteiger zu gewinnen. Wir erinnern uns, letzte Saison gegen Elversberg gab es nur ein Unentschieden 2:2 nach 0:2 und die Saison davor das Eröffnungsspiel war es von Stefan Leitl auch und da gab es dann sogar eine unglückliche Niederlage am Ende. Nachdem Lautern lange 1:0 geführt hat, haben wir das 1:1 gemacht und dann in der Nachspielzeit das 1:2 bekommen. Also nach zwei nicht ganz so erfolgreichen Auftaktspielen gegen Aufsteigern hat Jan Regensburg hier keine Punkte holen können und das ist so schön, weil wir wollten dann gleich weitermachen und fahren zum nächsten Aufsteiger, zu Preußen Münster. Nach über 30 Jahren, genaue Zahl weiß ich jetzt nicht, mindestens aber mal, das kann ich sicher sagen, sind es 33 Jahre, weil ich weiß, dass der letzte Zweitliga-Kick zwischen Preußen Münster und 96 in der Saison 90-91 gewesen ist und wir da am 36. Spieltag mit 1:0 gewonnen haben. Uwe Eckel damals, ein Torschütze, hat auch im Hinspiel schon getroffen beim 3:1. Aber da reden wir gleich drüber. Gucken wir erstmal auf das Spiel gegen Regensburg und schauen da mal, wie es weitergeht. Und ich darf mich sehr glücklich zeigen, an meiner Seite endlich mal nicht den André zu haben, sondern Dennis, du bist da. Herzlich willkommen zurück aus dem Urlaub, darf ich sagen, und schönen guten Abend.
Darfst du sagen, liebe Grüße an dich, an alle da draußen. Ich freue mich auch, endlich mal wieder dabei sein zu können. Liebe Grüße auch an André. Glücklicherweise hat in der Zwischenzeit niemand eingebrochen. Ist alles okay, ist alles noch da. Ich bin erholt, ich freue mich auf die neue Saison. Spitzenreiter waren wir ja auch zwischenzeitlich mal, bis Peine Ost uns das vermiesen wollte. Ich freue mich über den Rasen. 3-Tage-Bad-Rasen ist mega. Es ist alles angerichtet für den Aufstieg, würde ich sagen.
Ist angerichtet für den Aufstieg, absolut. Wer auf dem Rasen gewinnen kann, der kann, glaube ich, alles gewinnen. Aber du, es wurde viel gesprochen über den Rasen und über kaufmännische Leiter, die da auf irgendwelchen Pressekonferenzen. Das war sehr protzig. Also ich habe mir das nochmal angesehen. Lieben Dank an die Rote Kurve, die daraus so eine kleine Sequenz nochmal gepostet haben auf ihren sozialen Netzwerken. Das war schon höchst arrogant, was Kalusche da gesagt hat. Sollen Sie ruhig viel Farbe verwenden? Wir haben genug grüne Farbe und wir kriegen den Rasen wieder grün. Nun ja, das hat nicht ganz funktioniert und freuen wir uns auch darüber, dass die Sea Devils, weil sie ja einen Vertrag haben, darauf haben sie ja nochmal hingewiesen heute, dann vor dem Heimspiel, dem nächsten Heimspiel gegen den HSV auch gleich nochmal bei uns spielen. Aber man nähert sich wohl an, es soll die Endzone nicht mehr so besprüht werden und man will versuchen, den Rasen so ein bisschen zu schonen. Man ist aber verwundert in Hamburg übrigens, weil man ja auch schon im Volksparkstadion, hat auch schon im Weserstadion, hat auch schon beim VfB Lübeck gespielt und nirgendwo gab es so Probleme mit dem Rasen wie in Hannover, Dennis. Also auch ein Stück weit ein hannoversches Problem in unserer alten Bruchbude.
Wobei ich glaube, da wo die sonst gespielt haben, da wurde der Rasen anschließend ausgetauscht, oder? Also ähnlich wie bei uns, wenn der Boss spielt und danach kommt neuer Rasen. Es gibt keinen ambitionierten Zweitligisten oder Bundesligisten, der sich vor seiner Heimspielpremiere nochmal schön den neuen Rasen für 150.000 Euro kaputt treten lässt. Das ist wirklich, das ist exklusiv mein 96, unser 96. Ernsthaft. Also das ist, ich weiß gar nicht, so viel können die Sea Devils ja gar nicht zahlen, dass das kaufmännisch auch wieder reingeholt wird. Oder?
Sicherlich, weiß ich nicht. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob nicht vielleicht sogar die Profispielbetriebsgesellschaft den neuen Rasen bezahlt und die Stadiongesellschaft einfach mal die Miete nimmt. Also ich meine, das ausschließen möchte ich das nicht, denn die einzige Gesellschaft, die nicht defizitär ist, ist ja nun mal die Stadiongesellschaft und das wohl auch aus gutem Grund. Aber trotzdem hat es gereicht auf diesem Rasen. Hannover 96 konnte Jan Regensburg schlagen. Sebastian Ernst wurde nicht zu dem Spieler, der am besten seinem Ex-Club nochmal einen einschenkt, wie es so viele andere vor ihm schon getan haben. Dennis, 96 hat gut begonnen, wie ich finde. Also erstmal bei Startaufstellung, also hinten war es erwartet, dass, ne, klar, das mit Moroja, mit Neumann, Halstenberg, Knight und dann Yannick Dehn, das war schon klar. Für mich ein bisschen überraschend, dass Fabi Kunze an der Seite von Enzo Leopold in der Startelf stand, wo doch an sich auch Christiansen eine große Story hatte vor dem Spiel und wie gut er sich doch entwickelt hat.
Ja, ich glaube, das ist aber eher, also hatte mich auch gewundert, ihr hattet ja drüber gesprochen, du hattest ihn, glaube ich, auch in der Startelf, ne?
Ich hätte Christiansen aber, in der Startelf, ja.
Ja, aber Kunze ist schon einfach über die jetzt, über die Saison hinweg einfach der stabilere Partner an der Seite von Leopold, der verlässlichere. Und man hat es ja auch dann gesehen, als Christiansen reinkam, ich fand es jetzt nicht so super. Er hat sich auch gleich eine gelbe wieder abgeholt, also alles wie immer. Aber ansonsten war es klar, dass auch, dass wir mit einer Dreier- respektive Fünferkette spielen, war klar. Also, weil das hat Leitl, glaube ich, jetzt so auch geschluckt, dass das einfach das System ist, was am besten zumindest mit den Spielern funktioniert.
Ja gut, das stimmt. Da war ja auch André derjenige, der dann auf den Abwegen war und der Meinung war, wir spielen da mit einer Viererkette. Was wir dann nicht getan haben, das war auch aus meiner Sicht, war das auch zu erwarten. Ich finde es übrigens toll, dass du jetzt schon sagst, dass durch den Verlauf der Saison Kunze sich als guter Partner von Leopold erwiesen hat. Ist nach dem ersten Spiel natürlich auch ganz einfach, das zu sagen.
Über die letzten Saisons sind, ne?
So. Ja. Ich weiß noch, was du meinst. Ich wollte dich nur ein bisschen bocken. Ja. Ja, gut.
Ja,
und dann
danke.
Die Offensive mit Nielsen, Tresoldi und Rochelt. Hast du das so erwartet? Ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich glaube, ich hatte Rochelt auch drin.
Du hast Vogelsammer auf jeden Fall, glaube ich, noch mit drin.
Hatte ich Vogi mit drin oder war das nicht
der Verrückte? Ja. Also, ich sag mal so, es wäre jetzt auch nicht schlimm gewesen, wäre Vogi von Anfang an statt Nielsen aufgelaufen. Es ist so ein bisschen in der Offensive gerade, haben wir ganz, ich sag mal, nominell ganz gut Leute da. Die treffen ja auch. Also ich meine, Tresoldi, wenn der so weiter treffen sollte, toi, 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 ich wünsche es dem Jungen wirklich, dann haben wir vielleicht tatsächlich nur noch diese Saison etwas von ihm. Gucken wir mal. Aber auch die dann reinkommen, es funktioniert ja gut gerade. Also da können wir uns echt nicht beschweren.
Wir können uns nicht beschweren. Und wie gesagt, wir legen auch ganz gut los, haben das Spiel von Anfang an in den Griff. Die ersten 10 Minuten sehr druckvoll, fast schon die logische Konsequenz. Dann auch das 1:0 Nicolò Tresoldi. Ich fand wirklich, das muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand schön, also viel ging über rechts in den ersten 15, 20 Minuten. Ja. Das ist mir deutlich aufgefallen. Und auch das zweite Tor kam man dann über rechts, auch wenn es dann der linke Flügelspieler erzielt, aber auch gerade beim ersten Tor, Samu Rui hat mir außerordentlich gut gefallen, spielt dann den Ball auf Tresoldi, der ist also quasi selber mit einleitet und dann dieser Doppelpass, den fand ich großartig. Ich war mir nicht ganz sicher, ob Nils im Abseits gewesen ist, aber Tresoldi spielt Nils im Strafraum an, er spielt zurück und Tresoldi macht das Tor. Das sah schon einstudiert aus, oder? Das war jetzt kein Zufallsprodukt.
Ja, das war ganz klar einstudiert, so ein Klassiker, dann einfach nochmal von hinten den Ball zurückspielen. Das haben wir auch in der letzten Saison, glaube ich, am Anfang der Saison auch schon mal gemacht. Wir haben dann irgendwann so ein bisschen da den Flow verloren, aber das gab es schon mal und das ist ganz klar einstudiert. Und du hast Moroja gerade angesprochen, tatsächlich für mich einer der besten Spieler im Spiel und wir müssen ganz dringend mit dem verlängern. Also das ist echt eine Granate.
Das ist absolut eine Granate, das stimmt.
Was hat der gekostet? 40.000 Mal? Oder?
Also war jetzt nicht, es war zumindest nicht der schlechteste Transfer.
Nee. Das müssen wir sagen. Grüße an Zuber, ne? Der da hat er gut gemacht damals.
Und auch am zweiten Tor war er beteiligt, auch wenn wir jetzt immer wieder sagen, hey, pass auf, das Tor hat Tresoldi vorbereitet. Aber auch da hat Moroja eigentlich den Angriff eingeleitet mit dem Ball auf Kunze, der dann auf Neumann weiterspielt. Und dann allerdings bei der Flanke von rechts, Tresoldi kriegt den Ball nicht ganz, also gewollt war das nicht, oder? Also, nee, oder?
Er hätte ihn auch durchlassen können, theoretisch. Aber er hat ja dann nachher gesagt, er hat Neumann den Assist nicht gegönnt. Ist okay und de facto war es ja eigentlich auch wieder ein Tor von einem Rechtsverteidiger, wenn wir also auch
wenn
wieder
wir ehrlich sind. Ja, wenn wir ehrlich sind, ist das so, ja. Und dann Yannick Dehm macht dann noch die Simon Biles und schließt dann schön turnerisch ab. Haben Sie
Olympia
ja schon
mal in Hannover.
Verletzt? Ja, absolut. Das hätte er.
Ja, es gibt auch Trainer, die bei sowas die Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil sie sagen, um Gottes Willen.
Ja, das ist ne? gefährlich.
Aber,
auf dem Rasen, hallo, ich bitte dich.
Ja, ja? Also aber das, ja, ist ja nicht so, dass Yannick Dehm in jedem Spiel 3 Buden macht. Insofern, glaube ich, wird es schon gut gehen.
Absolut. Und man muss dann sagen, 96 hat dann verwaltet. Und das, also ich finde, das haben sie dann nicht nur in der ersten Halbzeit gemacht, auch in der zweiten Halbzeit, aber auch in der ersten Halbzeit war dann klar, okay, sie haben jetzt 2 relativ schnelle Tore. Wir führen souverän bis dahin Regensburg wirklich, also für mich erschreckend schwach, die ersten 25, 30 Minuten, von denen überhaupt nichts zu sehen. Da war ich schon der Meinung, die werden große Probleme kriegen. Aber wenn man sie dann lässt, dann versuchen sie es doch. Und so auch gegen Ende der ersten Halbzeit kamen sie dann zu 1-2 Chancen, wo wir nicht ganz souverän gewirkt haben. Aber ich verbuche das mal darunter, dass man halt mit der 2-0-Führung kommt. Dann
ja,
nehmen wir uns zurück.
Also ja, also wir sind ja auch immer gut darin, Wasser in den Wein zu kippen in Hannover, und manchmal tun wir ja auch gut daran, realistisch auf die Sachen zu gucken. Das war jetzt ein Aufsteiger zu Hause, das war auch sehr für uns gemacht, auch für die Innenverteidigung. Ne? Wir müssen ja auch sagen, Neid spielt auf einer Position als Rechtsfuß, ist auch nicht optimal, hat man auch hier und da mal gesehen. Wird aber einfach gegen Regensburg nicht bestraft. Also insofern ist gut, dass wir jetzt auch gegen Münster spielen, dass wir uns ein bisschen einspielen können, hoffentlich. Und ich fand das schon sträflich. Teilweise kommen wir sicherlich gleich zu, dass wir einfach auch ein paar Chancen haben liegen lassen, um das Ding dann doch deutlich zu machen. Gerade am Anfang der Saison richtig Euphorie aufbauen, den Gegner einfach mal 3-4-0 nach Hause schicken, wäre schon schön gewesen, aber okay.
Ja, das teile ich. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich finde, man hat verwaltet, dann gab es auch viele Wechsel, also es durften dann irgendwie alle mal rein, Vogel durfte rein, auch Lars Gindorf durfte rein, den hatte ich übrigens in der Startelf, glaube ich. Ich hatte Lars
Stimmt,
durch,
ja, in der Startelf,
ja. Dann kam nach Brooklyn Eze, kam auch noch rein. Also wir haben dann auch ein bisschen durchgewechselt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Jessica Ngang kam auch mit seinem Debüt für Hannover 96. Aber also so ganz, gut, ich meine, Vogelsammer kam um die 60., die anderen so um die 70. Max Christiansen, hast du schon gesagt, dann auch mit der gelben Karte relativ schnell belegt. Also für mich, du sagst, wir haben jetzt noch so viele Chancen gehabt.
Also Moroja hatte noch einen Lattenkracher.
Das stimmt.
Der hätte auch reingehen können.
Schlecht verteidigt von Ernst.
Ja. War das. Ja, Ernst muss ich auch leider sagen, ich mag den total gerne. Ne? Aber ich würde dem das so gönnen, dass er da echt nochmal durchstartet. Aber der hat auch wieder, also ich habe gesehen, warum wir ihn auch abgegeben haben. Also warum wir nicht mit ihm verlängert haben. Das ist sorry, aber es ist nicht der Ernst, der in Fürth noch gespielt hat.
Hast du recht.
Ist leider so.
Na, absolut richtig. Also das stimmt hundertprozentig. Das hat man schon gesehen. Ja.
Dann gab es noch die Chance von Havard Nielsen mit seinem Hackentrick. Der hätte auch mal reingehen können. Wäre vielleicht Tor des Spieltages gewesen. Anschließend gab es ja auch noch ein, zwei. Also wäre schon was drin gewesen, da noch mal ein, zwei Dinger zu machen, finde ich.
Okay, am Ende stehen 2-0 Tore, 17-9 Torschüsse, also dann doch relativ deutlich. Ballbesitz war dann 54-46, Zweikämpfe auch auf unserer Seite. Also trotz, ich sag mal, so ein, zwei Gängen rausnehmen, war es ein souveräner Sieg. Du hast schon gesagt, zumindest an dem Spieltag war man dann kurzzeitig Tabellenführer in der Live-Tabelle. Ich gönne es aber Schalke.
Aus Gründen.
Da was draufgelegt zu haben, also und den anderen mal gezeigt zu haben, dass da, also wie die Saison so verlaufen wird. So, aber das soll zu Regensburg gewesen sein, souveräner Auftaktsieg. Zum Glück haben die Spieler hinterher auch gesagt, sie können es besser, sie wollen sich weiter steigern. Das finde ich gut, weil es war dann doch nicht alles Gold, was Lenz gerade zweite Halbzeit war, relativ langweilig. Muss jetzt auch nicht immer Hurra-Fußball sein, also mit 2 Punkten zufrieden, mit 2 Toren zufrieden sein. Nichtsdestotrotz kannst du, wie du schon sagtest, Dennis, gerade im ersten Spiel dir nochmal so ein bisschen Selbstvertrauen holen, wenn du solche Spiele dann auch deutlicher gewinnst. Aber alles gut, es war ungefährdet und souverän. Und hoffen wir, dass es so weitergeht. Und auf das nächste Spiel, das gucken wir gleich, das machen wir aber nach einer kurzen Pause.
Die Australian Open, das erste Grand Slam des Jahres. Und mit Chip and Charge seid ihr auf dem Laufenden. Jeden Morgen gibt es die Nachtwache, einen 5-minütigen Überblick über all das, was in der Nacht passiert ist, während ihr schläft. Und so täglich wie möglich gibt es den regulären Podcast mit Philipp Joubert und mir, Andreas Thies.
Ja, liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach Weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Wir sind mittendrin in unserer Sendung vor dem Spiel gegen Preußen Münster. Preußen Münster, denn ist ein absoluter Traditionsverein, Gründungsmitglied, meine ich auch gewesen, der zweiten Fußball-Bundesliga Nord. Bin ich mir aber jetzt nicht ganz sicher, das müsste man noch
auf jeden Fall Gründungsmitglied der Bundesliga.
Gründungsmitglied der Bundesliga. Der
Bundesliga, ja.
Göttingen 05 war übrigens Gründungsmitglied der zweiten Bundesliga Nord.
Und, ja, ist auch nicht schlecht. Ne? Ja, Grüße.
Ja, genau. Dann war es sogar Gründungsmitglied der Bundesliga. Ja. Jetzt aber lange Zeit, zumindest aus der ersten, zweiten Bundesliga, verschwunden. Ich habe schon gesagt, letztes Spiel in der zweiten Liga ist dann schon einige Jahre her. Es war der 2. Juni 91, also in der Saison vor unserem Pokalsieg. Und da haben wir dann am 36. Spieltag, erwähnte ich schon, mit 1-0 bei Preußen Münster gewonnen. Am Ende Uwe Eckel, auch im Hinspiel schon erfolgreich gewesen mit dem Siegtreffer. Hinspiel ging dann 3-1 für Hannover 96 aus. Es gab dann noch im August 94 ein Aufeinandertreffen im DFB-Pokal. Das war dann in der ersten Runde des DFB-Pokals. Und da hat 96 standesgemäß deutlich gewonnen mit 5-0. Thorsten Gütschow, einer der Torschützen, Martin Groth, Reinhard Daschner, also alles Namen. Trainer Wolf Schafstall, das jetzt eher, aber das war dann das letzte Duell. Top-Torjäger des Duells ist Dieter Schatzschneider mit 5 Toren. Das zeigt also auch schon, wie lange es das nicht mehr gegeben hat. Und insgesamt die Bilanz in der zweiten Bundesliga: 16 Spiele, 6 Siege, 5 Unentschieden und 5 Niederlagen bei 19-17 Toren, also relativ ausgeglichen. Auswärts haben wir sogar eine Negativbilanz, da haben wir nur 2 Spiele bisher gewonnen. Eins davon erzählte ich gerade 1991 und haben 3 Unentschieden und 3 Niederlagen bei 8-10 Toren. Also, wir waren trotzdem Favoriten, ne?
Also ich, wenn ich dir gerade so zuhöre, auch am Anfang der Sendung, muss ich kurz überlegen, ist es jetzt hier der Lütje Lage Retro-Podcast? Wenn man über Preußen Münster spricht und Hannover 96, mutet es so an, ne? Weil es ist echt ewig lange her und Statistik in dem Fall kannst du komplett, also ist nett, ne? Aber kannst du ja nicht mehr heranziehen eigentlich. Die Mannschaften haben ja bei Weitem nicht mehr die DNA, die sie mal hatten. Zum Glück auch, also was bei uns angeht, was die zweite Liga damals betrifft. Ist auf dem Papier, müsste man sagen, müsste es eine deutliche Nummer sein für uns. Wir sind auf jeden Fall Favorit in dem Spiel, auch wenn es auswärts ist. Aber die haben zwar verloren, jetzt das Spiel in Fürth. Ich glaube aber doch nicht so deutlich, wie es dann letztlich war. Musst du gleich nochmal was zu sagen? Ich glaube, du hast es in Auszügen geguckt.
Ja, ich habe mir die erste Halbzeit angeguckt,
ja. Und die wollen mit Sicherheit nach diesem schlechten Auftakt zu Hause auch was gut machen. Also insofern werden die natürlich auch alles reinwerfen. Also es wird kein leichtes Spiel für uns. Aber also gewinnen wäre schon schön, wenn wir das jetzt auch gewinnen, weil dann wäre das ein richtig guter Start in die neue Saison.
Absolut. Ich muss dazu nur eins sagen. Letzter Heimsieg von Preußen Münster gegen Hannover 96 war am 3. April 1979. Also auch schon zu unserer Lebzeit.
Ja, gut.
Knapp, aber zu unserer Lebzeit.
Ich war nicht im Stadion.
Ich war auch nicht im Preußenstadion damals. Und weißt du, wer Trainer war von Preußen Münster in dem Spiel? Eine Legende in Hannover. Eine Legende. Aufgestiegen damals, 85, 86, mit der jüngsten Mannschaft. Abgestiegen aus der Bundesliga, gleich wieder aufgestiegen. Wie hieß unser Aufstiegstrainer? Komm.
Ach komm.
Alkohol.
Werner
Biskup.
Werner
Biskup war Trainer von Preußen Münster. Bei ihrem letzten Sieg gegen 96 haben, 3. April 1979 war Werner Biskup Trainer von Preußen Münster und damals gelang Preußen durch ein Tor in der 87. Minute noch ein knapper 2:1-Erfolg. Das war deren letzter Heimsieg gegen Hannover 96. Also fast unser ganzes Leben lang hat Preußen gegen 96 nicht zu Hause gewonnen. Gut, aber unser ganzes Leben lang haben sie auch fast nicht gegeneinander in der Liga gespielt. Das müssen wir halt auch so ehrlich sagen.
Ist fairerweise.
Preußen natürlich noch ein bisschen auf der Euphoriewelle aufgestiegen, aus der Regionalliga in die dritte Liga, dann gleich durchmarschiert. Also Elversberg gemacht. Überraschend, mit einer überragenden Rückrunde auch. Am Ende knapp, aber nicht unverdient. Uns ein noch die Vereinsfarben, schwarz-weiß-grün. Das muss man auch nochmal erwähnen. Und ich freue mich auf dieses Duell, aber also sie waren tatsächlich, also jetzt kann man natürlich drüber streiten, ob Fürth in der ersten Halbzeit so schwach gewesen ist oder dass Preußen Münster so stark gewesen ist. Das mögen vielleicht andere besser beurteilen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass dann letzten Endes dieses 3:1 etwas, wie soll ich das ausdrücken, deutlicher klingt, als es am Ende gewesen ist. Also von den Spielanteilen. Also Preußen hat tatsächlich in der ersten Halbzeit ganz herausragend mithalten können. Das muss man so ehrlicherweise sagen. Bis auf den Elfmeter von Green führt nicht viel ein. Bad Matz, einer der bekannteren Spieler, ist geblieben aus dem Aufstiegskader. Konnte dann ausgleichen per Elfmeter und dann ging es halt relativ schnell. 55. Hat dann Fürth standesgemäß die Tore erzielt und am Ende dann auch wahrscheinlich verdient gewonnen. Und wenn man sagen muss, am Ende waren es 46% Ballbesitz für Fürth, auch nicht die Welt.
Auf keinen Fall. Ist es nicht. Und ich sag mal, also gerade du hast ja Bad Matz gerade angesprochen, auch Grodowski, der ist auch geblieben.
Und der sagt mir jetzt nichts, ehrlich gesagt.
Ja, mir jetzt vom Namen her auch erstmal nicht, aber wenn man mal guckt, Bad Matz ist auf jeden Fall ihr 17-Tore-Stürmer der letzten Saison und Grodowski ist der Top-Scorer der letzten Saison. Das heißt,
Bad Matz kennen wir, glaube ich, aus Karlsruhe, ne? Kann das sein oder vertue ich mich da? Ich meine, Bad Matz war mal beim KSC, aber gut,
war er und bei Stuttgart, ja.
Aber das, beim KSC ist
er ja KSC war er. Ja, ja.
Stimmt. Genau. Wobei recht. Natürlich eigentlich die Spieler, die sie jetzt auf Zweitliganiveau heben sollen, Joshua Mees, ehemaliger Storch, also mit Kiel, in der letzten Saison aufgestiegen. War jetzt nicht Stammspieler, aber also er ist mit Kiel in der letzten Saison aufgestiegen und natürlich für mich überraschend, ich weiß nicht, ob er verletzt war, nur eingewechselt, Etienne Amnido, von St. Pauli gekommen ist, vom ebenfalls Aufsteiger und da auch gar nicht so selten eigentlich gespielt hat, auch bei Osnabrück schon gut performt hat. Also da haben die sich zumindest in der Offensive nicht verschlechtert, sage ich mal ganz ehrlich. Aber machen wir sie nicht stärker, als sie sind, ne?
Nö, aber wir müssen jetzt auch nicht von Thekenmannschaft sprechen, ne? Also die sind schon zu Recht auch aufgestiegen.
Absolut.
Und die werden auch alles versuchen, um in der zweiten Liga zu bleiben und nicht direkt wieder runterzugehen. Und das wird schwer, aber da spielt natürlich gerade das Heimpublikum und die Heimspiele werden eine große Rolle spielen für Mannschaften wie Münster, Regensburg, etc.
Ich glaube sogar, dass das Preußen, also ich weiß gar nicht vom Kader her, vom Fußballerischen her, aber für mich stärker einzuschätzen ist als Regensburg. Also die Euphorie und ganz, also Preußen war tot, ne? Da muss man auch ganz ehrlich sagen, also die ganze Stadt hat sich nicht um den Fußball gekümmert und plötzlich ist da eine Euphorie entfacht, dass ganz Münster hinter diesem Club steht. Das kann schon was bewegen aus meiner Sicht und ich traue denen schon was zu. Elversberg hat es vorgemacht, ne? Und du auch, dass eigentlich keiner haben wollte. Auch da durchmarschiert. Aus der vierten in die zweite. Und sehr beachtliche Saison gespielt und immerhin einen der stärksten 96-Zugänge hervorgebracht in der Saison. Und also von daher, weiß ich nicht, also ich finde Preußen hat relativ viel Erfahrung im Kader, habe ich gesehen. Also ich traue denen schon Klassenhalt zu, vor den Peinern, das traue ich jetzt.
Ja, gut, also das sowieso immer, aber ich glaube aber auch für weiß nicht, für Elversberg oder so wird es die Saison auch wieder schwer werden. Bin ich mir ziemlich sicher. Meinst du? Ja. Also gerade, weil sie einen wichtigen Spieler verloren haben, der tatsächlich gut performt. Und ich sehe nicht, dass sie so wahnsinnig viel da zugewonnen haben. Aber ja, mal abwarten. Ist aber letztlich, ist auch egal. Hauptsache 96 steigt auf.
Genau, und ich finde, der Spielplan hat der Mainz gut mit uns. Jetzt nicht unbedingt, was den dritten Spieltag angeht, aber zumindest in den ersten beiden Spieltagen dann auch aus der Rückrunde, in die Rückrunde starten. Dann, wenn du eine ordentliche Hinrunde spielst, dann hast du dann gleich auch zwei nicht ganz so starke Mannschaften, finde ich das ganz positiv. Und jo, ich erwarte da schon einen Sieg, also aus den ersten drei Spielen mit 7 bis 9 Punkten herauszugehen. Und das wäre schon, gut. Dann nimmst du nämlich die Euphorie mit, ne? In deinem Dreijahresplan, den du ja erfüllen möchtest. Und gegen Hamburg nicht gewinnen zu müssen, sondern vielleicht nur unentschieden zu spielen, um die 7 Punkte zu erfüllen, dann, das wäre mir jetzt nicht ganz ungelegen oder käme mir nicht ganz ungelegen. Von daher, ich möchte schon einen Sieg in Münster.
Ja, da sind wir uns einig. Machen wir so.
Ja, ne? Oder? Dann würdest du an der Startelf übrigens was verändern. Also Heizenberg hat jetzt mit dem Training pausiert, aber wir sollten uns keine Gedanken machen.
Trainingssteuerung, oder? Der ist erfahren genug, der weiß, wenn er mal einen Tag aussetzen muss, ist er nicht gleich aus dem Training raus oder ist er gar nicht gleich die Leistung, fällt nicht gleich die Leistung ab. Also mache ich mir jetzt erstmal keine Gedanken. Wobei im Spiel gab es eine Situation, ich glaube, es war zweite Halbzeit, da hat er irgendwie einen Sprint angesetzt und ist so ein bisschen aus dem Tritt geraten. Da habe ich so zwischenzeitlich gedacht, so, wow, sah nicht so gut aus. Und es ist halt, ich sag mal, toi, toi, toi. Es darf halt nichts passieren, weil wir haben halt nicht so richtig Backup, ne? Das ist einfach so der Punkt.
Noch nicht, das stimmt. Haben wir noch
nicht. Ja.
Da wird ja noch was passieren. Aber ich gehe auch davon aus, er wird gegen Münster spielfit sein, wenn das der Trainer sagt, dass er ihn nur mal wegen leichter Wehwehchen hat A, am Dienstag kürzer treten lassen, B, am Mittwoch ganz rausgenommen aus dem Training. Dann ist das wahrscheinlich Trainingssteuerung und mit dem Starspieler kannst du das, glaube ich, mal machen. Lee soll wieder fit sein. Er war ja auch ein bisschen angeschlagen. Rochelt hat seinen Infekt jetzt auch völlig stand ja sogar in der Startelf gegen Regensburg. Ja. Also würdest du was verändern? Fragen wir mal so. Würdest du genauso spielen lassen nach dem Motto Never Change a Winning Team oder hat sich irgendeiner von denen, die denn reingekommen sind, für dich so aufgedrängt, dass du da was ändern würdest?
Nee, ich würde nichts ändern und wir kennen ja auch Leitl, der wird auch nichts ändern. Also nach solchen Spielen gibt es gar keinen Grund, wenn niemand verletzt ist oder gelb gesperrt oder so, wird erstmal wieder die Elf auflaufen, bin ich mir ziemlich sicher.
Ich würde es tatsächlich auch so machen, weil ich finde, dass Nicolo und Howie ganz gut harmoniert haben. Ja. Rochelt war noch nicht so gut, hat noch nicht so die Bindung zum Spiel gehabt. Über den ging aus meiner Sicht erstaunlich wenig. Aber auch weil das Spiel sehr rechtslastig war und eher so ein bisschen auf der linken Seite spielen soll. Er nennt sich ja den linken Zehner. Ich weiß gar nicht, wer der rechte sein soll, aber er ist jedenfalls der linke. Über den ging noch nicht so viel. Das heißt, da kann es noch mal eine Leistungssteigerung geben, würde ich jetzt aber auch nicht wechseln. Also für mich ist die Startelf von Regensburg tatsächlich dann auch gesetzt.
Ja, würde ich auch so sehen und es macht uns ja auch nicht schlechter. Vor allen Dingen, wenn man sieht, was von der Bank eben noch kommen kann. Und wenn dann irgendwann mal jemand einen schlechten Tag hat, dann kommt halt jemand von der Bank und ey, da ist kein Leistungsabfall da, finde ich.
Ja, stimmt. Also, ist das vielleicht, das können wir gleich nochmal im nächsten Teil kurz besprechen.
Ja.
Weil das würde mich tatsächlich interessieren, wie du den Kader einschätzt und wo du vielleicht noch Veränderungen vornehmen würdest. Lass uns kurz hier Münster abschließen. Nicht mehr Ehre als den, also nicht mehr Ehre denen geben als nötig. Wie sieht es mit dem Tipp aus? Also, wenn du jetzt dich festlegen müsstest auf ein Ergebnis, wie würdest du tippen?
1-3.
1-3, okay. Ich tippe auf 0-2. Wir wiederholen das Ergebnis von Regensburg, gehen dann mit 4-0 Toren in das Spiel gegen den HSV und kommen gleich zurück, um dann nochmal zu gucken, okay, was kann der Kader denn jetzt? Ist er denn fertig, ist er nicht fertig? Dennis hat gerade schon angesprochen, wenn sich da einer hinten drin verletzt, dann wird es doch relativ dünn. Was machen wir jetzt mit Tadel Momulu? Da soll es ja Angebote geben. Und gucken wir nochmal kurz dann doch auch auf die U23 und ihr erstes Spiel. Gegen Erzgebirge Aue, einen der Top-Kandidaten auf den Aufstieg in der dritten Liga und wie sie sich da verkauft haben. Das machen wir aber alles gleich, nach einer kurzen Pause.
Franz Beckenbauer, Lichtgestalt, Fußball-Ikone, Weltmeistermacher. Ein Mann, der den Fußball revolutionierte und Generationen begeisterte. Doch wo Licht ist, da gibt's auch Schatten und Beckenbauers Leben war da keine Ausnahme. In unserem neuen Podcast beleuchten wir die Höhen und Tiefen seiner Erfolge, seine Menschlichkeit, aber auch die Kontroversen, die ihn bis zuletzt begleiteten. Hört rein in die neueste Folge der 100 Fußballlegenden. Franz Beckenbauer, einer wie sonst wirklich keiner. Überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach Weit, dem 96 Podcast bei meinsportpodcast.de. Bleiben wir erstmal in der ersten Mannschaft, bleiben wir erstmal bei dem Profiteam von Hannover 96 und gucken uns nochmal den Kader an. Dennis, du warst jetzt in der letzten Woche nicht da. Wir hatten in der Sommerpause, kamen wir irgendwie nicht zueinander. Nicht wir beide, sondern grundsätzlich wir alle zusammen. Nicht, dass es falsch verstanden wird.
Ja, alles klar.
Also, was hast du zu unseren Neuzugängen? Also, George Knight hast du schon angesprochen, Linksfuß, der Rechtsfuß, der auf links spielen muss. Janik Rochelt haben wir dann auch noch. Tatel Momoulou kam zurück, Jessica Ngang kam, wurde geliehen von Eintracht Frankfurt. Hm. Ist der Kader fertig?
Nein. Ist er nicht. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass noch irgendwas noch passieren wird und auch passieren muss. George Knight ist ein solider Transfer. Ich hatte ihn auch erstmal nur als Backup gesehen. Er ist jetzt natürlich einfach viel schneller reingeworfen oder er musste reingeworfen werden aufgrund des Abgangs von RMB, den ich aber genauso wie ihr das gesagt habt, auch für das Geld musste ihn gehen lassen. Es ist einfach so, ich wünsche ihm auch alles Gute, er hat es wirklich verdient, toller Spieler, toller Typ. Aber gerade auch auf der Position Josh Knight, mal gucken, also wie das so läuft. Ich würde mir so oder so da noch jemanden wünschen, dass er wieder vielleicht Backup sein kann. Wir müssen auch dran denken, was ist mit Verletzungen, B, wird uns Neumann vielleicht noch weggekauft, jetzt gar nicht mal jetzt sofort, vielleicht aber in der Winterpause, das kann nämlich auch noch passieren. Und da gibt es einige bei uns im Kader, da müssen wir echt mal drauf gucken, deren Verträge auslaufen nächstes Jahr im Sommer. Und da sind einige dabei, wo ich mir jetzt denke, sollte man vielleicht nochmal verlängern. Insofern, also da gehe ich von aus, Innenverteidiger, irgendwas muss noch kommen. Und ich könnte mir auch noch vorstellen, dass was im defensiven Mittelfeld passiert, auf der Sechserposition.
Ehrlich?
Wenn wir Christiansen möglicherweise abgeben.
Und wenn wir nicht abgeben?
Dann.
Was sagst du zu links?
Dann also wird wahrscheinlich bei auf der Sechserposition nichts passieren. Ich glaube, das wäre Grundvoraussetzung, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass wir uns das leisten, dass wir dann Christiansen auch in die U23 geben oder so. Obwohl die könnten. Ich meine, also
wir hätten wahrscheinlich. Könnten es im Zweifel gebrauchen, ja, das stimmt.
Ja, also, ne, so. Linke Position kann ich mir, aber weiß ich nicht. Meinst du da irgendwie einen Linksverteidiger noch holen?
Also ich sag mal so, wir haben mit Brooklyn Eze einen Nominellen. Wir haben mit Yannick Dehm jemanden, der na klar auch dann irgendwie da überzeugt. Mache ich mir nur ein bisschen Sorgen defensiv, ehrlich gesagt. Und ich fände, aber da bin ich wieder klassisch unterwegs, dann den Linksfuß besser auf der Position als den Rechtsfuß. Und also klar kann man sagen, dann machen wir Josh Knight zum linken Verteidiger. Ja, da bräuchten wir aber jetzt auch nochmal einen Innenverteidiger. Ne? Also ich glaube, in der Defensive brauchen wir zwei Spieler. Wir brauchen noch einen Innenverteidiger, wir brauchen einen linken Verteidiger. Oder lass es einen linken Schienenspieler sagen, der so ein bisschen zwischen den Positionen spielen kann. Wir müssen eigentlich einen Derrick Köhn wiederfinden.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Hat Bayern 2 denn noch so? Also wir gucken ja gerne bei Bayern 2 oder bei Fürth. Mhm. Bei Fürth gucken wir ja auch ganz gerne. Ist er noch der ehemalige 96er? Sag mal, das musst du mir jetzt. Ist er noch?
Das ist eine gute Frage.
Also ich weiß es nämlich tatsächlich nicht, ob der sich. Also ich weiß, er letzte Saison relativ häufig auf links gespielt hat bei Greuther Fürth. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, dass ich nicht weiß, ob er jetzt gespielt hat. Also Nico Gieselmann meine ich natürlich.
Ja, ich weiß. Der ist noch
Nachfolger von Marcel Halstenberg, wenn man so will. In der Jugend dann auch weggeschickt. Aber hat gespielt.
Hat gespielt. ist auch schon 32, ne?
Ja, also, ist Quatsch. Also ist nicht ernst gemeint. Ist
aber nicht ernst gemeint. Ja, also ich gebe dir recht, dass da könnte man auf jeden Fall noch was machen. Vor allen Dingen sollten wir nicht wieder in die Situation kommen, dass sich irgendwer auf rechts verletzt, dem dann rüber muss und dann ja. Haben wir es nämlich wieder, ne? Also dann kommen wir wieder irgendwie in eine Situation, die unglücklich ist. Eigentlich sollte man die Position ja, wenn möglich, doppelt besetzt haben. Und du bist ja mit deiner Meinung, was Linksfuß, Rechtsfuß, etc. betrifft, auf ihrer Position nicht allein. Das sieht der Trainer ja genauso. Also das ist für ihn auch, glaube ich, nicht die optimale Situation mit Josh Knight.
Oder?
Auf der Position gerade.
Glaube ich auch. Also, aber wir sind uns einig, so ganz, ganz, ganz fertig so. ist der Kader noch nicht.
Könnte man noch was machen?
Ja, wenn wir dann nach Fürth gucken, Roberto Massimo, aber ist eher ein Sechser. Aber ich hätte noch Jermaine Kronzbruch, aber der war bei Braunschweig, das geht nicht. Aber wir gucken ja eigentlich nur bei Ex-Fürtern und bei Bayern 2-Spielern. Also vielleicht muss man da nochmal die Kader der letzten Jahre sich angucken, aber.
Auf jeden Fall gut ausgebildete Spieler, ne? Mit Perspektive. Ist nicht grundsätzlich verkehrt. Dazu gucken kannst du auch bei Freiburg oder so gucken, auch bei der Reserve. Da haben wir ja auch schon gute Erfahrungen gemacht.
Also, das heißt, also in der Defensive brauchen wir auf jeden Fall jemanden. Du wolltest auch im Mittelfeld jemanden haben. Vorne im Sturm. Bist du zufrieden?
Tja. Ja, Sturm ist halt so die Sache, ne? Also,
warum nicht?
Im Sturm kannst du was machen, aber nur, wenn du den, wie hat ihn Karli wieder genannt, den 15-Tore-Stürmer kriegst. Also wenn du einen bekommen kannst, der dir das garantiert, dann würde ich sagen, ja, können wir das machen. Wenn du dir einen holst, wo du sagst, könnte funktionieren, muss aber nicht, würde ich es nicht machen, weil dann, wen nehme ich denn dafür raus? Also das ist...
Eben, das ist ja die Frage. Also, ich finde jetzt uns vorne gar nicht so schlecht aufgestellt, muss ich ehrlicherweise sagen. Klar, wir haben nicht den super Top-Star-Schirmer, aber was habe ich heute gelesen? Stefan Neitel sagt, er findet im Profil von Nicolò Tresoldi kaum jemand in Deutschland, der das abbildet. Als klassischer Neuner. Okay. Also, ja.
Ich finde es, also A, gucken wir mal, wie Nicolò performt die Saison über. So. B, ich finde es auch nicht schlimm, wenn sich unsere Tore auf mehrere Schultern wieder verteilen, wie wir das jetzt letzte Saison auch schon ein Stück weit hatten,
dann sind wir
auch nicht so ausrechenbar. Was hilft uns ein 15-17-Tore-Stürmer, wenn jeder weiß, dass du, wenn du den zustellst, die Mannschaft kein Tor mehr macht?
Das ist, ist
jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber
nein,
vom Grundsatz
genau
her...
Nein, ist genau, ne? Richtig.
Bei allen anderen Mannschaften, die halt so jemanden haben, da ist ganz klar, wie dann gespielt wird und wie dann eben der Spieler auf jeden Fall gedeckt wird. Insofern, ja, ich sehe auch nicht, dass da irgendeiner auf den Markt kommt, ehrlicherweise. Also ich wüsste nicht.
Nein. Also wenn dann nur jemand, der woanders sich nicht durchgesetzt hat, und ich glaube, also so einen Stürmer musst du, glaube ich, zu Beginn der Transferperiode holen. Oder du wählst mit den Scheinen. Und wir haben weder Beginn der Transferperiode noch haben wir die Scheine.
Also und da haben wir da haben wir doch auch jetzt sogar in der U23, kommen wir dann gleich nochmal zu, einen Mega-Knipser.
Ja,
auch da muss man mal gucken, wie der jetzt einschlägt, ob der einschlägt
100%.
Und ob der dann nicht vielleicht auch nochmal weiter oben wie Gindorf.
Ich bin davon ja überzeugt, das habe ich ja schon kundgetan. Ich bin davon überzeugt, dass wir Tom Sanne in jedem Fall im Profi-Spielbetrieb noch die Saison sehen, weil ich glaube, dass das ein ganz, ganz herausragender Transfer ist. Wäre Lars Gindorf nicht hochgezogen worden, wäre er es vermutlich nicht geworden. Er ist es aber geworden, nämlich Torschützenkönig der Regionalliga Nord mit 24 Treffern in der vergangenen Saison. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Und der HSV war jetzt nicht Top 1 oder 2. So muss man das auch sagen. Wir haben in der U23 interessante Spieler, Sean Busch, ehemals Wolfsburg in U19, da wirklich richtig, richtig, richtig stark. Ich bin tatsächlich mal gespannt. Aber Tom Sanne ist für mich tatsächlich derjenige, der richtig durchschlagen wird, ja. Wenn es Frauendorf nicht macht. Ja, also der, wie habe ich gelesen, das Klopp-Talent. Ja, Melka Mufraundorf, 20-jähriger Spieler, ist in Liverpool gewesen, die letzten 4 Jahre dort ausgebildet worden, hat in der letzten Saison, glaube ich, mal im FA Cup oder so spielen dürfen. Also hat schon mal Spiele gemacht mit dem großen FC Liverpool und ist jetzt leider verletzt. Das ist das Problem, dass der nicht zur Verfügung gestanden hat. Das ist ein super interessantes Talent, auch das. Also ich bin deswegen gar nicht so, aber dann sind wir jetzt drin. Okay, dann gehen wir auf die U23. Also, da machen wir das. Also Kader ist, also Sturm werden wir noch was machen, wenn wir den 50 Stürmer-Typen kriegen. Ansonsten nicht. Können wir so einen Haken da machen.
Würde ich, also du hast ja vorhin noch Momolo angesprochen.
Ja.
Das
stimmt, da müssen wir jetzt kurz drüber sprechen, sonst wäre es unfair.
Ja. So, das ist ja vor allen Dingen im Hinblick auf die erste DFB-Pokalrunde alles so, hat ja alles ein bisschen ein Geschmäckle. Ob wir ihn dann danach erst zurückgeben oder sowas.
Oh, ich glaube nicht, dass wir ihn nach Bielefeld abgeben.
Glaube ich auch nicht. Also, auch ich sag mal so. Wenn wir ihn behalten, dann muss er spielen. So.
Und ja, aber wenn er in der zweiten, zweite Liga spielt er nicht.
So, ob der in unserem System, Thema hatten wir ja schon mal, ob der da spielt. So.
Nein, der müsste zufrieden sein mit U23. Da einer der Topspieler sein, damit müsste er zufrieden sein.
So,
das soll das Jahr wenigstens noch machen, Mensch.
Ja.
Der muss doch nicht, also ich meine, Lawrence Enerly hat es vorgemacht, vielleicht setzt ihm das ein bisschen Flausen in den Kopf, aber Monty ist, glaube ich, für, Monty sage ich schon, jetzt bin ich bei Indicom. Tadel ist, glaube ich, sagen wir Thaddäus. Lassen wir diesen Quatsch, wir sind keine Mannschaftskameraden. Also Momolo ist nicht stark genug für die erste Mannschaft, davon bin ich fest überzeugt. Seine Position gibt es auch nicht so richtig.
Nee, das ist das größere Problem.
Müsste er defensiv stärker werden und an einem Seymour Royer vorbeikommen, das ist für mich ausgeschlossen. Und er hat sicherlich seine Qualitäten in der Offensive, aber das reicht halt dann nicht, um defensiv auch abzusichern. Und aus meiner Sicht sollte er sich Momolo zufrieden geben damit, dass er in der dritten Liga bei der U23 spielt und hat da jetzt auch nicht im Übrigen das allerbeste Spiel gemacht in Aue, muss ich auch mal ganz klar sagen. Mhm. Von daher, also ich würde ihn nicht abgeben, das sage ich ganz ehrlich, weil ich glaube, dass die U23 ihn braucht. Gerade für diesen
Also bevor wir ihn jetzt irgendwo anders in die dritte Liga geben, würde ich
auch ins Ausland. Nee, auch ins Ausland nicht. Also mir wäre auch egal, ob der Spieler das will, sage ich dir ganz ehrlich. Also wir haben in der U23 haben wir den Bedarf rechtsoffensiv. Wie gesagt, nicht das stärkste Spiel von ihm in Aue. Aber ich finde einfach, dass wir die Position da sonst nicht besetzt haben und dann hat der zu bleiben. Also, oder geben wir jetzt einen Kolja Uden auch ab? Also gehen wir mal kurz runter in die Mannschaft. Also Profi-Spieler, die am Wochenende eingesetzt wurden, hatten wir Kolja Uden, wir hatten Monty Indicom, der zum Profikader gehört, wir hatten Thaddäus Momolo, wir hatten mit Tim Walbrecht eigentlich auch einen, der offiziell nominell noch im Profikader ist. Wir hatten mit Matsuda, das ist jetzt kein Profi, aber der war zumindest in der Vorbereitung mit dabei. Und Max Besuschkow. Max Besuschkow im Übrigen, Denker und Lenker im Spiel tatsächlich.
Ja.
Also hat, ich will nicht sagen, ein bärenstarkes Spiel gemacht, das war nur dritte Liga, aber hat tatsächlich, also über ihn lief extrem, extrem viel im Mittelfeld und ohne ihn wäre es auch vermutlich etwas höher ausgegangen. Man muss schon sagen, dass Aue oder anders, 96 war defensiv extrem schwach. Also die Viererkette mit Matsuda Göttlicher, der neu gekommen war, Tim Walbrecht und Finn Arkenberg ist nicht drittligatauglich. Das möchte ich mal so deutlich sagen. Also da
die hatten aber auch echt einen schlechten Tag, muss man sagen. Das haben sie schon besser gezeigt.
Ja, die sind aber auch nicht drittligatauglich. Also weiß ich nicht, Felix Göttlicher ist kein Burner. Also die Qualität, die du dir zugeholt hast, sind mäßig ausgereicht. Und sie waren aber das ist nicht nur ein Problem der Viererkette, auch wenn dann Momolo nicht nach hinten arbeitet, wenn Kolja Uden nicht nach hinten arbeitet, beide schwach. Und da man ja nicht nach hinten arbeitet und es war dann nur Besuschkow, der es gemacht hat, dann kriegst du halt auch Aue, da sind gestandene Zweitliga-Profis im Kader.
Ja, klar.
Also die kriegst du dann halt auch nicht, auch nicht gestoppt. Und dafür haben sie es dann gut gemacht und am Ende dann mit dem erwarteten Torschützen auf der eigenen Seite, nämlich mit Tom Sanne. Erstes Spiel, erstes Tor. Also in Hamburg sind sie nicht glücklich, dass wir den geliehen haben und für eine Kaufoption von 250.000.
Ja, wobei Hamburg ihn dann zurückkaufen könnte, ne? Also wenn sie das Doppelte zahlen oder irgendwie, das ist ein ganz komischer Deal.
Das ist echt ein komischer Deal.
Aber so oder so muss natürlich jeder, also wenn der Junge jetzt einschlagen sollte und die Hamburger sagen, oh, wir wollen zurückhaben, dann müssen sie ihn quasi uns abkaufen. Und wie albern ist das denn für einen Spieler, den sie schon hatten, ne?
Ist albern, ja.
Anyway, also und warum sollten sie nächste Saison nehmen, wenn sie jetzt nicht von ihm überzeugt waren? Aber okay. Ich freue mich, dass er bei uns ist. Und ich gebe dir recht, das haben jetzt in dem Spiel Mumulu und Uden natürlich nicht so gezeigt. Aber vom Grundsatz her sind die natürlich eine Verstärkung für die U23. Und das ist schon auch eigentlich ein Fund, was wir jetzt haben, dass wenn wir Spieler haben, die potenziell so ein bisschen pendeln zwischen erster Mannschaft und zweiter Mannschaft, dass die in der zweiten Mannschaft aber tatsächlich wettbewerbsfähig unterwegs sind und nicht ganz irgendwo
genau. Halt in der Liga Regionalliga. Halt ja. Genau, da hast du recht. Und da hast du in der dritten Liga spielst du gegen gestandene Leute. Und das ist dann schon anders. Also das finde ich auch. Ja. Deswegen, ich bin damit sehr zufrieden. Ich mag das, ich bin sehr gespannt. Leider sieht der Vorverkauf nicht gut aus. Für das Heimspiel gegen Rot-Weiß Essen. Ich kann auch nicht da sein, ich bin dann noch in der Nordsee, aber sei es drum. Ich wünsche mir trotzdem guten Besuch. Rot-Weiß Essen ist also der nächste Gegner zu Hause im Niedersachsenstadion. Trainer Christoph Zabowski, den kennen wir ja nur alle. Ja. Und wir sehen einen der Aufstiegshelden wieder, der sich wirklich zerrissen hat. Ein bisschen drüber war auch im Relegationsrückspiel. Tom Mustier, der wirklich jeden Ball und irgendwie alles machen wollte und jeden Zweikampf führen wollte, das war ein bisschen viel. Wollte sich also mit dem Aufstieg verabschieden, hat das getan und kommt jetzt quasi zurück am Sonntag. Sie spielen zeitgleich wieder mit den Profis.
Ja, das ist natürlich auch unglücklich, ne? Also,
ja, letztes Mal war es ja ein bisschen zeitversetzt, diesmal ist es komplett zeitgleich. Okay. Ja, das ist unglücklich. Ist unglücklich. Das wird aber häufiger so sein, gehe ich mal von aus.
Ja, wahrscheinlich schon.
Warten wir es ab. Aber trotzdem ein vielversprechender Auftritt. Stendl sagt auch, da ist noch mehr möglich. Das glaube ich auch. Sein Angriffsfußball und sein Angriffspressing will er weiterspielen. Das hat er auch gezeigt. Aber hinten ist es mir tatsächlich noch zu dünn. Aber gut, das ist mein Empfinden. Ja gut, dann haben wir es, oder? Dann haben wir eigentlich alles besprochen. Ja. Freuen wir uns auf das Auswärtsspiel bei Preußen Münster. Auf den nächsten Sieg. 6 Punkte zum Start. Das
wäre gut.
Würde
vielleicht
sich gut
trudeln auch noch, vielleicht trudeln auch noch ein paar Millionen ein, ne? So Ratenzahlungen machen wir ja überall. Ja,
wenn Galatasaray ihn noch verkauft, haben sie vielleicht Geld für unsere Ablöse, ja. Also Wahnsinn, dass sowas möglich ist, ne? Aber gut, es ist, wie es ist. Okay, aber vielen Dank für deinen Besuch, Dennis, und vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören, für euer Interesse. Und gehen wir also motiviert und optimistisch in das Auswärtsspiel bei Preußen Münster und drücken auch der U23 beim Spiel gegen Rot-Weiß Essen die Daumen und denken immer daran, 96, Allee und bis bald.
Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.